bin verliebt in Christus, will ich euch nur sagen. Ja, er ist mir in mein Leid, ist er mir begegnet, gestern Morgen. Es ist wieder ein Sterbefall in meiner Familie in Amerika. Meine Schwester liegt am Sterben. Das alleine ist aber nicht der Grund. Ich weiß, dass sie die Ewigkeit erreichen wird, sondern es ist der Alltag, die Anfechtung. Wir haben alle einen Alltag und brauchen immer wieder die Liebe Gottes, immer wieder neu in unserem Leben, wo wir Trost finden, den uns Menschen nicht so geben können, wie Gott durch seinen Geist. Der Überzeugung bin ich. Ich habe es bekommen von Gott. Und da ist es, das ist ein Geschenk für mich, das ich bekomme in seiner Gegenwart, die ich nicht immer jeden Tag habe. Und die mich auch davon nicht abhalten lässt, den Weg weiter mit ihm zu gehen, weil ich weiß, es werden wieder neue Anfechtungen kommen. Auch das Leid wird auch immer mitgehen, mal mehr, mal weniger. Das bringt mich aber nicht davon ab, ihm zu danken für diesen Moment, das ich als Geschenk angenommen habe. Und das tut sehr gut. Für mich ist das die Fülle, die Quelle des Lebens, aus der ich schöpfen darf und mich sein Geist inspiriert. Das ist das, was ich heute sagen kann und hoffe, dass Gott euch diesen Hunger auch gibt. Ich lese ein Wort, um es nicht ganz zu lang zu machen. Mein Bruder hat ein langes Wort heute und ich möchte ihn zum Zuge kommen lassen. Im Korinther, 2. Korinther 1, 3 bis 7. Gepriesen sei der Gott, unser Vater, Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst vor Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unseren Trost überreich. Das ist so schön. Er ist mehr als alles andere. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost. Der wirksam wird in der Geduld, in dem geduldigen Ertragen. Verstehen wir das noch, dass wir sogar geduldig sein dürfen in dem, was wir ertragen müssen? Ich meine, da spricht er genau wieder von dem Leiden auch, das wir auch haben. Versteht mich bitte nicht falsch, Christus selbst hat gesagt, dass wir auch um ihn leiden werden. Es kommt nicht von mir, sondern vom Wort Gottes. Aber darin, Paulus, was muss Paulus mitgemacht haben? Diesen Leidensweg, den er gegangen ist, bis zu dem Tod, habe ich letzten Sonntag ja auch von erzählt. Und wie geht es uns? Lassen wir uns wirklich trösten in den Leid dieser Welt von Gott? Geht es uns immer gut? Oder haben wir auch Anfechtung? Haben wir Probleme im Alltag? Können wir sie bewältigen oder verstehen? Und dann noch geduldig zu sein? Ich glaube, das macht die Liebe Gottes, die uns tröstet. Es ist einfach nur wunderbar. Ich kann es mit Worten nicht mehr ausdrücken, wenn Gott einem begegnet in seiner Gegenwart und Liebe. Zum Schluss derselben Leiden, die auch wir leiden, das sagt Christus. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wir in deren Leiden teilhaftig sind, so auch des Trostes. Gott segne euch mit diesem Wort. Er möge euch trösten. Jeden Tag aufs Neue.
Ja, ich möchte dem Herrn die Ehre geben. denn er hat Gebet erhört und es ging mir immer schlecht. Mir war sehr lange Zeit immer übel, auch wegen einer Tabletteneinnahme. Und ja, und ich hatte auch Rückenschmerzen. Und zwar, wenn ich für jemand bete, auch meine Nachbarin, dann bete ich mir das praktisch an. Das hört sich komisch an, aber dann geht es manchmal auf mich über. Und da habe ich dann mit Paul und Rolf gesprochen und sie haben für mich gebetet und das ist beides weggenommen worden. Allerdings habe ich schon wieder neue Angriffe auf meine Augen. Also preist den Herrn, er ist auch darüber Sieger.
Sieger! Knallhart! Habt ihr das auch gesehen? Seid lieb zueinander. Die Partei steht da, aber die Partei hat noch nicht mal 50% gekriegt bei den Wahlen. Jesus Christus sagt, seid lieb zueinander. Das hängt bei mir und meine Frau sagte heute Morgen, das nimm mal mit und check das mal den Rolf. Das kriegt er auch. Ne? Seid lieb zueinander. Ja, was in dieser Woche so gelaufen ist, ist immer viel. Das ist bei mir viel Action. Das geht los. Gestern Morgen habe ich über 120 leere Schnapsflaschen im Kalebach-Park gesammelt. Da feiern die Studenten immer, die Medizinstudenten, die machen ihre Partys da immer. Und die Anwohner, die können dann bis Mitternacht nicht schlafen. Und keiner sammelt den Müll. Da ein älterer Mann noch in meinem Alter, der kapitulierte. Ich habe 4 Taschen, 2 Körbe voll leere Schnapsflaschen gesammelt. Alle in den Glascontainer gebracht. Das war, und bei Regen. Ich war durchnass bis auf die Unterhose. Das hat gegossen gestern Vormittag. Man glaubt das nicht. Ja, eine Gebetserhörung, der Latzel ist freigesprochen worden von den Oberlandesgericht Bremen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das Amtsgericht Bremen, hat er gesagt, ist nicht nach der Bibel gegangen. Und er hat in seiner Vortragsreihe die Bibel zitiert. Und der Richter, der ihn zu 8.100 Euro Geldstrafe verurteilt hat, Geldbuße, der kennt die Bibel nicht. Ich möchte mal wissen, wie viel Fehlurteile dieser Amtsrichter noch in Bremen gefällt hat. Denn es ist ja wirklich erschreckend, dass ein Gericht ein Pastor zu 8.100 Euro verurteilt, und dass dann das Oberlandesgericht sagt, dieser Richter hat sich geirrt. Ist das nicht traurig, sowas? Und in so einem Land leben wir. Wir sollen für die Werte der Bundesrepublik Deutschland einstehen. Dieser Richter ist fehl am Platz. Den sollen Sie mal gleich irgendwo als Tellerwäscher oder weiß ich was entlassen. So ein Urteil zu sprechen gegen einen Pastor, der die Bibel zitiert. Und dieser Richter vom Oberlandesgericht, der hat in seiner Begründung gesagt, er hat nichts verkehrt gemacht. Er hat nur das gesagt, was in der Bibel steht. Und das Urteil ist leider noch nicht rechtskräftig, aber ist aufgehoben, er ist freigesprochen. Liebe ist immer konkret. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wird unser Herr und Heiland Jesus Christus nicht verwerfen. Auch nicht abweisen. Egal was das ist und wer das ist und wo das ist. Wenn ich heute Morgen so höre, die Einleitung, dann muss ich auch sagen, ich fühle mich so wie dieser Uhu manchmal. So geht mir das. Wenn ich morgens aufstehe und dann stürzt die Sturzwelle mit den Problemen, was da alles so anliegt, auf mich ein, dann sehe ich so aus. So sehe ich aus. Aber nun habe ich von Rolf einen Anruf gekriegt, rote Karte, du warst mal letzten Sonntag nicht wieder da, du musst kommen. Und nun bin ich hier. Und so ein Anruf, der bewirkt doch einiges. Und ich freue mich, dass das so ist, dass wir diese Verbindung beide zusammen haben. Unser himmlischer Vater, er sorgt für uns. Und wenn es ein Telefonanruf ist. Ganz kurz noch eine Geschichte. Ich hatte ja bei RTL, Schleswig-Holstein Magazin, Sat.1, den Film gemacht. Das geht jetzt nicht um mich, es geht um Jesus Christus. Begreift das, Geschwister. Der Bibelpolizist. Und ihr glaubt gar nicht, ich kriegte Wäschekörbe voll Post. Von einem aus Mallorca, der schrieb, ich bin extra nach Mallorca gefahren, um dich nicht zu sehen, und jetzt habe ich dich im Fernsehen hier gesehen. Du verfolgst mich auf Schritt und Tritt. Ich sag, nee, das war nicht so. Er war da in Urlaub in Mallorca, und bei dem Abendbuffet, da lief der Fernseher, und da tauchte ich dann auf mit dem Film Der Bibelpolizist. Ja, es ist wirklich ein Brief. Eine Frau kam auf die Polizeiwache und sagt, ich muss in einem Bett schlafen, unter dem Bett sind zwei rohe Eier. Und mein Mann hat gesagt, wenn ein rohes Ei kaputt ist, dann stirbst du. Und ich habe schon ein halbes Jahr nicht schlafen können. Und dann haben wir zusammen gebetet, dass diese Eier unter dem Bett verschwinden. Dann kam sie wieder zur Wache und sagte, es hat gewirkt. Die Eier sind weg, ich kann wieder schlafen. Ist das nicht eine tolle Sache? Der andere kommt und sagt, ich will mich von der Brücke von fahrenden Zug schmeißen. Jetzt die Brücke am Bahnhof, die da abgerissen wird. Meine Schwiegermutter sagt mir jeden Tag, du bist nichts, du tauchst nichts, du kannst nichts, du bist eine Niete. Und sie macht mich so fertig, die Schwiegermutter, ich will nicht mehr leben. Ich springe von der Brücke von fahrenden Zug. Und dann haben wir gebetet für die Schwiegermutter. Und ich sage euch eins, Geschwister, er kam wieder zur Polizeiwache und sagte, meine Schwiegermutter sagt nicht mehr, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nichts. Sie ist jetzt ganz lieb, sie hält ihren Mund. So, jetzt halte ich meinen Mund. Jetzt bist du dran.
Ja, und zwar heißt das Thema heute in leidvoller Zeit auf Jesus sehen. Manchmal haben wir selber Leid, manchmal leiden wir mit anderen mit. Es passieren manchmal merkwürdige Dinge, wo ich sage, was hat der Feind jetzt wieder angerichtet? Wir haben ja eine ganze Reihe neue Geschwister in der Gemeinde. Und tatsächlich sind 6 von denen, die erst 2-3 Mal hier waren, in dieser Woche unabhängig voneinander erkrankt. Alles nichts Atemberaubendes, aber infektiös. Und ihr wisst ja, wer infektiös ist, muss leider zu Hause bleiben, weil immer noch steht im Raum, falls sich jemand jetzt mit Corona ansteckt und im Berufsleben steht, weil er infektiös ist, kriegt er keine Lohnfortzahlung. Und wir müssen Rücksicht auf unsere Geschwister nehmen, das ist bis heute nicht aufgehoben. Und deswegen unabhängig davon, weil der Test ja auch nicht unbedingt unterscheiden kann, ob jetzt einer gerade Corona hat oder ob er gerade eine Grippe hat, jedenfalls hat Frau Merkel das so gesagt, müssen wir diejenigen bitten, die eine Infektion haben, leider auf die Gottesdienste hier zu verzichten und sich die Gottesdienste am Nachmittag im Internet anzuhören. Aber es wird ja keiner ausgelassen. Jesus, wir danken dir heute Morgen dafür, dass keiner ausgelassen wird und dass wir immer eine offene Tür haben hier in der Arche. Und wir freuen uns darüber, dass das auch genutzt wird. Und wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und du bist mitten unter uns. Und wir freuen uns darüber, dass wir Gemeinschaft mit dir und untereinander haben dürfen. Segne uns heute Morgen, die wir hier sind, und sei du bei denen, die heute Morgen nicht hier sein können, weil sie krank sind. Und ganz besonders bei denen, die aus Gesundheitsgründen gar nicht mehr kommen können. Wir wollen sie nie vergessen und immer an sie denken, auch im Gebet. Und sie segnen, Herr. Segne du jeden Einzelnen, der heute Morgen nicht hier sein kann, aus Gesundheitsgründen. Danke für dein Wort heute Morgen, Herr. Öffne du unsere Ohren, unsere Herzen. Lass uns hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Amen. Der Predigttext heute kommt aus dem 2. Korintherbrief in den Versen Kapitel 6 in den Versen 1 bis 10. Und da heißt es, als Gottes Mitarbeiter rufe ich euch also auf. Verspielt nicht die Gnade Gottes, die ihr empfangen habt. Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Gebt Acht, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Errettung. Ich sehe darauf, dass mein Verhalten in jeder Hinsicht einwandfrei ist, denn ich möchte nicht, dass der Dienst, der mir aufgetragen ist, in Verruf kommt. Meine Empfehlung ist es, dass ich mich in allem als Diener Gottes erweise. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt, sie hetzen das Volk gegen mich auf, ich arbeite mich ab, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung, ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben, durch Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit, durch Wirkungen des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe, durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffe für Angriffe und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und vor Menschen recht ist. Es macht mir nicht aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes über mich redet oder Schlechtes. Ich werde als Betrüger verdächtigt und bin doch ehrlich. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe alles. Das ist, was Paulus von sich sagt. Inwieweit wollen wir uns denn damit identifizieren? Oder wer von uns kann sagen, was Paulus gesagt hat, das rührt mich nicht, ich tue einfach das, was der Herr mir aufträgt. Wer von uns kann das so ohne weiteres von sich sagen? Ihr Lieben, diese Worte von Paulus sind nicht gerade bescheiden. Während ich sie höre, denke ich mir erstmal, wenn ich das doch auch so sagen könnte. Wir geben ihnen nicht einen Anstoß, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsal, in Ängsten, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Freundlichkeit, in ungefärbter Liebe. So lobt sich also Paulus selbst und das nicht wenig. Selbstlose Worte sind das. Aber das trifft es noch nicht mal ganz. Richtig selbstzufrieden wirkt seine Selbstdarstellung. Und das in dieser Situation. Aber das ist doch der gleiche Paulus, der etwa auch im Römerbrief schreibt, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, und werden gerecht aus Glauben. Was veranlasst Paulus zu der ungewöhnlichen und überraschenden Selbstdarstellung im 2. Korintherbrief? Was ist das für ein Wort an diesem Tag? Blickt man noch weiter in den Brief, so erfährt man, er ist in besonderer Situation in Korinth. Paulus ist in Bedrängnis geraten. Um wortgewandte Leute hatte sich eine größere Gruppe gebildet, die Paulus kritisierten und sein Apostelamt in Frage stellten. Sein Auftreten sei nicht das eines Apostels, und er sei auch kein echter Zeuge aus den Lebenstagen Jesu. Er sei nicht Begleiter Jesu wie andere Apostel gewesen. Diese Gruppe von Leuten hat ihm sehr zugesetzt. Hätte es schon Medien wie in unseren Tagen gegeben, das Bild des Paulus wäre in einigen maßgeblichen Zeitungen erschienen und dazu eine einfach gekonnte Unterstellung. Paulus erwägt wegen zweifelhafter Vergangenheit den Rücktritt, wenn er das getan hätte. Und Paulus wäre nicht mehr zu halten gewesen. Nun, unsere Medien gab es noch nicht. So hatte Paulus vergleichsweise eher als heute die Chance, etwas auf die Anfeindungen zu erwidern, sie zu widerlegen und wirkungslos werden zu lassen. Deshalb also seine unbeschreibliche Selbstdarstellung. Paulus lässt sich nicht kleinkriegen, lässt sich nicht nötigen. sein Licht nicht unter den sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Er steht zu seinem Dienst. Es ist sowieso klar, dass er kein Vollkommener ist. Deshalb verzichtet er auch auf abwertende Einschränkungen, die ihm wieder zum Nachteil ausgelegt werden können. Eine Stärke, die er selbst an sich erkennt, ist seine Leidensbereitschaft. Gerade in seinem Leiden erfahre ich, dass als Diener, als Apostel Gottes, sagt er, schlimme Dinge. Paulus konnte sich noch einmal zur Wehr setzen und seine Kontrahenten zum Schweigen bringen. Es ist offenbar wieder Ruhe in Korinth eingekehrt. Spurlos ist es an Paulus aber nicht vorübergegangen. In Kapitel 2 und in Vers 4 können wir lesen, ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen, damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders zu euch habe. Schließlich blickt er wieder nach vorne. Paulus erinnert und ermahnt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Ohne Sorge um sich selbst und zugleich doch seiner selbst bewusst, will Paulus in der Gegenwart leben und seinen Dienst tun. Der Apostel Paulus schreibt hier, was er als Leiter in der Gemeindearbeit erlebt hat. Was ihm wichtig ist, wie sich verhalten möchte, welche Visionen er hat und welche Maßstäbe er an sich selbst legt. Also durchaus Themen, mit denen ich mich derzeit auch befasse. Themen, mit denen ihr euch auch beschäftigt, wenn ihr überlegt, was ihr von einem Pastor in der Gemeinde erwartet. Was erwartet ihr denn?
Hirte.
Bitte?
Ein Hirte.
Ja, manche Leute haben aber auch Erwartungen, die man nicht erfüllen kann. Doch bleiben wir zunächst mal bei Paulus und seinem Brief. An Selbstbewusstsein mangelt es Paulus bekanntlich nicht. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern er ist schonungslos offen. Aber das macht es ja gerade auch so interessant, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und hinzu kommt ja, das, was er zu sagen hat, kommt wirklich aus der Praxis, nicht vom Schreibtisch. Seine Worte sind auch von Erfahrung her gedeckt. Ich möchte einen kurzen Blick auf die Situation der Gemeinde werfen, an die Paulus schreibt. Korinth war eine junge Stadt, etwa 100 Jahre alt, als Paulus dort missioniert. Doch sie hatte in dieser kurzen Zeit einen rasanten Aufstieg zur Metropole hinter sich gebracht. Politisch war Korinth zur Hauptstadt von Mittelgriechenland und dem Peloponnes geworden. Und auch wirtschaftlich hatte die Stadt einen großen Aufschwung erlebt. Handel, Gewerbe, Finanzen, das florierte alles. Andererseits fielen aber auch auf der anderen Seite viele herunter. Die Schere zwischen Arm und Reich klaffte auch in Korinth. Und wie sieht es heute aus? Exakt genauso. Einerseits Wirtschaft, Aufschwung, Gewinn, Maximierung. Auf der anderen Seite Armut und die Schere wird immer breiter. Also Paulus spricht nicht nur aus seinem eigenen Erleben, sondern wir können das durchaus 1:1 heute übertragen. Aufgrund der Entwicklung als aufstrebender Handelsstadt war Korinth auch Schmelztiegel ganz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Es gab viele neu hinzugezogene, unterschiedlich religiöse und moralische Einstellungen. Die Stadt gilt als aufgeschlossen und weltoffen. Paulus machte bei seiner Missionstätigkeit in dieser Stadt, muss er erleben, dass diese bunte Vielfalt und Weltoffenheit auch ihre Nachteile hat. Es gab da Gruppierungen in der Gemeinde, die gegeneinander arbeiteten, die verschiedene Gemeindeleiter favorisierten. Deswegen stand Paulus unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck. Er war nicht selbstverständlich von allen anerkannt. Er musste sich beweisen. Doch Paulus wollte keine Intrigen. Er wollte nicht hinten herum agieren, sondern transparent sein. Er suchte offensichtlich offensiv das Gespräch. mit seiner Gemeinde. Und deshalb schrieb er diesen Brief. Ich möchte im Folgenden ein paar Punkte aus diesem Abschnitt herausgreifen und überlegen, was könnte das für unsere gemeinsame Zusammenarbeit hier in der Gemeinde in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren vielleicht bedeuten. Paulus ist ein außerordentlich konsequenter Nachfolger Jesu. Alles andere ordnet er dem Dienst für Jesus unter. Das wird deutlich an dem, was er bereit ist, auf sich zu nehmen. Er schreibt: In meinem Dienst ertrage ich geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen und eingesperrt. Man hetzt das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab und verzichte auf Schlaf und Nahrung. Na, Gott sei Dank ist es nicht ganz so schlimm bei uns hier, nicht? Aber als ich überlegte, was davon auf mich zugreifen könnte und zutreffen könnte, dachte ich zuerst, also, dass ich geschlagen und eingesperrt wurde, habe ich ja nun offensichtlich nicht zu erwarten. Aber wer weiß das schon? Wir sehen das ja, wenn man Gottes Wort zu deutlich sagt, was da passieren kann. Jedenfalls rechne ich fest mit eurer aller Friedfertigkeit. Weiter schreibt Paulus dann: Man hetzt das Volk gegen mich auf. Auch das, hoffe ich, wird nicht passieren. Aber so etwas ist möglich und das ist auch tatsächlich passiert. Und es ist schwer, dagegen anzukommen, wenn in einem Ort gegen einen Pastor gearbeitet wird. Das passiert nicht irgendwo. Man hat auch in der Arche massiv gegen mich und gegen Paul gearbeitet, weil meine eigene Vorstellungen, die gegen Gottes Wort sind, sie nicht umsetzen konnten. Ich wünschte mir, dass wir als Gemeinde Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, wenn sie dann auftreten, miteinander bewältigen, dass wir immer das Gespräch suchen und guten Willen haben, zusammenzuarbeiten. Weiter schreibt Paulus: Ich arbeite mich ab und verzichte auf Schlaf und Nahrung. Es klingt vielleicht etwas extrem oder asketisch, doch offen gestanden, das hat nicht nur Paulus erlebt, sondern das kann im Pastorenalltag leicht zur Realität werden. Das geht mir auch öfter so, dass ich morgens um 2 noch am Schreibtisch sitze, weil ich etwas vorbereite für den nächsten Tag oder für den Verlauf der Woche. Es kann schnell passieren und Realität werden. Etwa dann, wenn für einige Zeit nur ein Pastor die Arbeit von 2 macht. Dann werden die Nächte gleich zur Arbeitszeit und die Nahrungsaufnahme zur Nebensache. In meinem Dienst ertrage ich geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten, sagt Paulus. Was mir an diesem Satz besonders wichtig ist, ist das Wort geduldig. Das ist ja bekanntermaßen die Volkskrankheit Nummer 1. Wir sind alle viel zu ungeduldig und wenn wir was wollen, dann wollen wir das immer sofort. In meinem Dienst trage ich geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Das ist doch der Hammer. Die gesamtgemeindlichen Entwicklungen brauchen Zeit. Deshalb wünsche ich mir für meine Arbeit, für unsere Arbeit Geduld und bitte auch euch, Geduld zu haben. Es tut sich eine ganze Menge, vieles immer noch hinter den Kulissen, aber es passiert sehr viel Neues, Gutes, Hervorragendes. Wir haben Gespräche mit vielen Leuten und von überall bekomme ich Nachrichten, man möchte gerne die Arche kennenlernen. Und dann sage ich nur: Hör zu, kommt rein, die Tür ist offen. Eines allerdings gehört auch zu den Erfahrungen, die Paulus gemacht hat. Ich werde es nie allen recht machen können. Nie werde ich von allen gleichermaßen verstanden werden. Paulus drückt das so aus. Er sagt: Ich werde geehrt und beleidigt. Man redet über mich Schlechtes und Gutes. Die einen halten mich für einen Betrüger, die anderen glauben, dass ich es ehrlich meine. Für die einen bin ich undurchschaubar, aber die anderen haben mir ins Herz gesehen. Ich persönlich habe mir vorgenommen, mich mir nicht nur von denen etwas sagen zu lassen, die mit mir einer Meinung sind. Wir alle bilden den Leib Christi in dieser Welt ab, in all unserer Verschiedenheit menschlich, theologisch, gefühlsmäßig. Dem einen sind die Traditionen wichtiger als dem anderen. Der eine ist offensiver, der andere zurückhaltender, der eine theologisch eher konservativ, der andere bezeichnet sich vielleicht eher als progressiv. So ist das Gemeindeleben. Und wir werden feststellen, dass wir bestimmt auch nicht all diesen Wünschen entsprechen können. Wie geht Paulus mit dem hohen Anspruch vor, der an ihn als Leiter gelegt wird? Er schreibt, als Gottes Mitarbeiter erweise ich mich durch ein einwandfreies Leben, durch die Erkenntnisse, die mir gegeben sind, durch Geduld und Freundlichkeit, durch die Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt, durch aufrichtige Liebe, durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Das ist leichter gesagt als getan. Wir sind unvollkommen und wir können Fehler machen, egal in welchem Dienst in der Gemeinde wir stehen. Das kann auch mir passieren. Aber ganz entscheidende Dinge nennt Paulus hier für jemanden, der in der Gemeinde verantwortlich mitarbeiten will, ganz wichtige Dinge, die auch ich mir zu Herzen nehmen will und die wir alle miteinander ernst nehmen sollten. Geduldig sein, davon sprach ich schon, freundlich sein, aufrichtig sein und vor allem mit Gottes Kraft zu rechnen, um seinen Geist zu bitten. Paulus setzt also durchaus hohe Maßstäbe an seine eigene Lebensführung, sagt aber andererseits auch, die Kraft dazu, die bekomme ich nicht von mir. Das, was er hier schreibt, das gilt ja nicht nur für ihn oder für den pastoralen Dienst, das gilt ja letztlich für uns alle. Ob ich einen Menschen erreiche, einem Menschen wirklich ins Herz reden kann, das ist letztlich Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe den Eindruck, dass Paulus hier Dinge nennt, über die es sich lohnen würde, eine ganze Predigtreihe zu halten. So dicht, so inhaltsschwer sind die Aufzählungen, die Paulus gibt. Eines aber ist mir doch wichtig geworden, zu betonen, da es all die eben genannten Gedanken noch einmal in einem anderen Licht beleuchtet. Zu Beginn des Predigttextes schreibt Paulus, gebt Acht, jetzt ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag der Rettung. Das Wort von Paulus will uns ermutigen, nicht zu vergessen, Vergangenheit und Zukunft sollen uns nicht gefangen nehmen. Denn wenn wir in Gedanken zu sehr daran hängen, werden wir viel eher gelähmt und gebremst. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Das heißt, das, worauf es wirklich ankommt im Leben einer Gemeinde und auch im persönlichen Leben, das muss nicht erst geschaffen, entwickelt und geplant werden. Das hängt auch nicht vom Pastoren ab, die im Laufe der Jahrzehnte kommen und gehen. Das wirklich Entscheidende ist längst da, wird in Zukunft da sein und gilt vor allem heute. Natürlich, dass Gott uns seine Vergebung anbietet, dass er uns frei machen will von Schuld, die uns bedrückt. Dass Jesus am Kreuz den Weg frei macht, hat zum Vater, freigemacht hat zum Vater. Da möchte ich euch fragen, welche Botschaft kann dieses Wort für uns im Blick auf diese Zeit haben? Ein besonderes Feld der Bewährung sieht Paulus im Leiden. Gerade in der Vielzahl seiner Bedrängnisse treten für ihn die Kräfte und Gaben hervor, durch die er sich als Apostel, als Diener Gottes bestätigt weiß. Seine Worte können für uns Anstoß sein, nach dem Sinn von Leidensbereitschaft zu fragen. Leidensbereitschaft heißt nicht krank bleiben. Gott ist nicht nur unser Retter, er ist auch unser Heiler. Aber es geht darum, dass wir uns ja in dieser Welt zurechtfinden müssen. Eine Vielzahl von der Bedrängnisse, die Paulus erlebt hat, treten für ihn die Kräfte und Gaben hervor, durch die er sich als Apostel und Diener Gottes bestätigt weiß. Seine Worte können für uns Anstoß sein, nach dem Sinn von Leidensbereitschaft zu fragen. Leidensbereitschaft, was ist denn das für eine Bereitschaft? Wollt ihr leiden? Wer möchte leiden? Bitte Hand hoch. Ich sehe nichts. Ist das ein Bemühen, irgendwann unberührt über Schmerz und Leid zu stehen? Das kann es nicht sein, denn das lässt sich auch gar nicht willentlich erreichen. Ist eine Haltung gemeint, die immer für den nächsten Moment mit Leiterfahrung, mit einem Schicksalsschlag rechnet und sich darauf einstellt? Das könnte ja ein trostloses, ängstliches Leben sein. Schon Jesus erklärt selbst in der Bergpredigt: Schaut auf die Blumen auf dem Felde, wie sie Gott mit großer Pracht kleidet. Darum sorgt euch nicht um euer Leben. Sorgt euch nicht um morgen. Vielleicht ist Leidensbereitschaft eine Haltung, die damit rechnet, dass im Leid ein besonderer Sinn verborgen sein kann. Leiden. Wenn ihr auf die Nachrichten diese Woche aufmerksam gehört haben, wird uns vor der Politik gesagt, wir kriegen jetzt die Affenpocken. Das war aber Anfang der Woche. Wisst ihr, was ich gestern gehört habe vom selben Gesundheitsminister? Wir kriegen ganz andere Pocken. Und wie heißen sie? Wir kriegen jetzt Leopardenpocken. Ja, was stimmt denn jetzt? Zwei Pocken, von denen ich noch nie was gehört habe. Das wissen die schon seit Monaten, dass wir das kriegen. Leidensbereitschaft. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber vielleicht erfasst es mich irgendwann. Und ich muss darunter leiden. Ja, dann ist das so. Wie will ich das ändern? Man kann nicht alles ändern, was einem so begegnet. Ein Mensch konnte ein Mensch konnte nichts Schönes und Gesundes sehen. Als er in einer Oase einen jungen Palmbaum im besten Wuchs fand, nahm er einen schweren Stein und legte ihn der jungen Palme mitten in die Krone. Mit einem hämischen Lachen ging er weiter. Aber die Palme versuchte, die Last abzuwerfen. Sie schüttelte und bog sich, vergebens. Sie krallte sich tiefer in den Boden, bis ihre Wurzeln verborgene Wasseradern erreichten. Diese Kraft aus der Tiefe und die Sonnenglut aus der Höhe machte sie zu einer königlichen Palme, die auch den Stein hochstemmen konnte. Nach Jahren kam der Mann wieder, um sich an dem Krüppelbaum zu erfreuen. Da senkte die kräftige Palme ihre Krone, zeigte den Stein und sagte: Ich muss dir danken, deine Last hat mich stark gemacht. Was für eine Aussage! Die Geschichte birgt gewiss viel Wahrheit. Viele haben es erfahren. Leid kann stärker machen. Doch ich möchte auch vorsichtig sein mit dieser Geschichte. Denn wie viel Leid lässt keinen Sinn erkennen und zermürbt? Und dann darf kein Sinn hineininterpretiert werden. Manches bleibt ohne Antwort, bis wir mal bei Gott sind. Leidensbereitschaft. Wenn es die Gabe ist, Leid, das mir widerfährt, anzunehmen, so ist das bestimmt nicht eine Gabe, die jederzeit verfügbar ist. Schon allein, weil bestimmt jede Auseinandersetzung mit Leid ein Geschehen ist, das seine Zeit braucht. Zum Abschluss der Überlegung möchte ich sagen, die Bereitschaft, zur gegebenen Zeit Leid anzunehmen, erwächst, glaube ich, aus der Ahnung und der Gewissheit, in keinem Leid von Gott verlassen zu sein. Aus der Ahnung und Gewissheit, dass es kein Kreuz ohne Ostern gibt. Sind wir in Leid gestellt, so gehen wir auch einer Befreiung, einer Erlösung entgegen. Vielleicht haben wir früher die Passionszeit und die Osterzeit viel zu sehr voneinander getrennt. In der Passionszeit war man früher traurig und zerknirscht. Es ist nicht von ungefähr, dass vor der Passionszeit die Karnevalszeit liegt, die man brauchte, um jede Fröhlichkeit auszutoben, um danach 7 Wochen lang betroffen und betrübt sein zu können. Ostern war dann wieder die Zeit der Freude. Aber wie können wir den Sinn verstehen, wenn nicht gleichzeitig der Sieg über den Tod gefeiert werden kann? Mit jedem Todesfall in unserem Umfeld erleben wir auch tiefes Leid. Doch was anderes gibt uns am offenen Grab Hoffnung? Was anderes denn als die Auferstehung Jesu von den Toten? Jesus lebt und wir sollen auch leben. Deshalb hoffen wir für uns selbst, dass wir in Ewigkeit leben. Doch die Auferstehung Jesu ist undenkbar gewesen ohne sein Leiden und Sterben. Wir hoffen auf die Gnade der Auferstehung und sehen den Preis, den Jesus für einen neuen Himmel und eine neue Erde bezahlt hat, nämlich sein Sterben am Kreuz. So verbindet die Hoffnung, die Auferstehung, uns mit dem Leiden und Sterben Jesu. Was wir heute brauchen, ist Hoffnung. Natürlich ist die Frage nach der Schuld wichtig und darf sicherlich auch nicht verdrängt werden. Ich möchte aber nicht aus Schuldgefühlen heraus mein Leben leben, sondern deshalb, weil ich Hoffnung habe. Das Leiden Jesus hat einen Sinn, während das Leiden der Menschheit oft sinnlos ist. Schaut euch den Krieg an, den wir gerade erleben in Europa. Wer von euch kann mir den Sinn erklären? Völlig sinnlos. Völlig sinnloses Leiden. Und dann kommt die Frage, warum lässt Gott das zu? Aber hat er den Krieg angefangen? Wer war das denn? Wie viele Menschen sind dagegen einen sinnlosen Tod gestorben? Wenn wir in dieser Zeit das Leiden Jesu uns vor Augen halten, dann werden wir sehen, wie sehr Gott uns in unserem Leiden versteht. Wir werden entdecken, dass Jesus auch heute noch auf der Seite der Kranken und Leidenden zu finden ist. Und wir haben es ja heute im Zeugnis gehört. Beten muss man. Bitten muss man. Aber nicht behaupten, dass man selber heilen kann. Das macht immer noch der Herr. Aber der hört Gebet, wie wir immer wieder erfahren. Und das geht auch mit deinen Augen klar. Die Erinnerung an das Leiden Jesu kann uns helfen, das eigene Leiden zu ertragen. Eine langwierige und schmerzhafte Krankheit wie Krebs kann vielleicht furchtbar sein, furchtbarer wie der Tod am Kreuz. Aber der Tod am Kreuz ist mit einer Hoffnung verbunden. Wie Gott seinen gekreuzigten Sohn vom Tod errettet hat, so wird er auch uns von den Toten auferwecken. Er wird uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet, und die Tränen abwischen vor unseren Augen. Natürlich leben wir auch heute trotz unserer Hoffnung in einer Welt voller Probleme. Natürlich haben wir auch trotz unseres Gottvertrauens weiterhin Ängste und Sorgen. Aber hat nicht auch Jesus im Garten Jesus Gethsemane voller Angst geweint? Brauchte er nicht auch den Trost, den ihm die Engel Gottes gebracht haben? Und trotz unserer Nächstenliebe leben wir weiterhin in einer Welt, die von Kälte und Rücksichtslosigkeit geprägt ist. Wir leben in einer Spannung zwischen Gut und Böse, zwischen Gottes Nähe und Gottes Ferne. Die gleichen Widersprüchlichkeiten, die wir erleben, empfinden andere Menschen auch an uns. Im Predigttext haben wir gehört, wie widersinnig, widersprüchlich der große Apostel auf seine Mitmenschen gewirkt hat. Vielleicht müssen es sich Christen gefallen lassen, dass sie durch eine Lupe beobachtet werden. Vielleicht müssen es sich Christen gefallen lassen, dass man auch bei ihnen Fehler und Schwächen findet. Das Kreuz der Christen von heute sieht sicherlich anders aus als das Kreuz der Christen im Mittelalter. Unser Kreuz ist es, dass wir die Widersprüche und Widersprüchlichkeiten unserer Zeit ertragen und trotzdem Christen bleiben. Trotz allem lasst uns am Gott vertrauen und an der Hoffnung festhalten. Jochen Klapper, Klipper, Klapp, Klepper, nicht Klipper, Klapper, Klepper heißt er. Der hat das mit den Worten ausgedrückt, ach, die mich engt, darf ich in deine Arme fallen, und du, der nichts als Liebe schenkt, wachst über mir, wachst über allen. Du birgst mich in der Finsternis, dein Wort bleibt auch im Tod gewiss. Daran dürfen wir uns ganz besonders jetzt erinnern, vor Pfingsten, Himmelfahrt, immer wieder erinnern und Gott dafür danken und loben. Amen. Amen. Paul, komm.